Ist das schön und aufregend, dass wir alle wieder zusammensitzen. Hallo, willkommen zurück aus der Sommerpause. Hallo Nina, wie geht's dir?
Ich bin müde immer noch.
Müde?
Oh. Von
Samstag. Hast du den Sonntag nicht zum Schlafen genutzt?
Geht so.
Geht so. Soll ich mal von mir und meinen drei Kindern berichten?
Oder hast du den Sonntag auch nicht zum Schlafen genutzt?
Wobei wir schlafen verhältnismäßig lang. Ich muss ehrlich gestehen, ich hab auch heute Morgen verschlafen, sonst wäre auch schon der, kommen wir zum Redaktionsplan später zu, sonst wäre der Nachträger schon raus. Aber ich wollte um 6 aufstehen, aber ich bin um 6, klingelte der Wecker. Ich erinnere mich auch noch, dass er geklingelt hat. Aber danach wurde alles wieder dunkel um mich herum. Und dann bin ich um kurz nach 8, bin ich so hochgeschreckt und habe dann irgendwie gedacht, so ja, scheiße. Deswegen, der Nachträger braucht noch ein bisschen. Mike, für dich zur Info. Der Nachträger BVB braucht noch ein bisschen.
Du, habt ihr ja mitbekommen, hier ist sowieso heute alles durcheinander, weil Vodafone hat beschlossen, dass mein Wohnort nicht mehr mit Internet versorgt wird, vorübergehend. Immerhin haben sie mir jetzt kurz mobiles Datenvolumen freigeschaltet, sodass wir das hier jetzt mit, wie ich finde, sogar relativ stabilem Internet aufnehmen können. Und Video, ich bin ganz begeistert.
Sag das nicht zu laut, wer weiß, okay. Was noch kommt. Genau. Also, was haben wir heute für Themen? In unserer Redax Nummer 27, ich habe extra geguckt, das ist die 27. Redax, die wir aufzeichnen. Die erste nach der Sommerpause, quasi die erste der neuen Saison, 25-26. Wir befassen uns natürlich, wollen wir über das Pokalspiel sprechen?
Nee. Gibt's da noch viel zu sagen? Ich weiß nicht.
Dann lass uns mal mit dem BVB-Spiel befassen. Und ihr dürft jetzt beide eine Schätzung abgeben. Ich habe die Zahlen nicht, die Antwort, aber ihr dürft beide eine Schätzung abgeben. Wie viel Tonnen Konfetti lagen auf dem Rasen? Mike, du fängst an.
Ja, ich habe ja geschrieben, schon in der Lage, 10 Wagenladungen, also LKW-Wagenladungen. An Tonnen würde ich das jetzt nicht bemessen. Also Tonnen würde ich sagen, es waren so, wenn man das sammelt. Ich glaube, das ist gar nicht so.
Nein, wir machen, also lass mal eine andere Maßzeit. Lass mal Saarland. Wie viel Saarland?
Wie viel Saarland?
Im Rasen des Müller-Tors.
Wenn man das auseinanderfummelt, die Papierschnipseln zusammenliegt, dann waren das bestimmt dreimal Saarland.
Dreimal Saarland.
Mindestens. Okay. Fünfmal.
Und das war ja nur, also deswegen sagst du das wahrscheinlich, Nina, dass es fünfmal war, weil das Zeug von der Süd ist ja meist gar nicht auf den Platz gekommen, sondern ist direkt wieder zurück in die Süd, glaube ich.
Und ich sage euch, die Kartons, wo die drin waren, die waren so schwer. Das war wirklich richtig anstrengend.
Jeder Karton ein Saarland.
Ja, und das waren viele Kartons.
Ja, sehr schön. Es sah, also ich sage auf Pressetribüne, es sah unfassbar geil aus. Also wirklich, es war wirklich so, wow. Also es ist ja sowieso dann mit der Choreo, mit diesen Banderolen, die da runtergezogen sind, das sah schon gut aus. Aber dieses Konfetti, das sah unfassbar gut aus.
Ja, obwohl das Timing irgendwie auf allen Tribünen so ein bisschen durcheinander war.
Aber es, ja genau, oh, das Timing mag durcheinander gewesen sein, aber es war irgendwann war es ja einfach nur einfach noch, das flirrte ja überall in der Luft nur noch rum. Haben sich übrigens, also es wurde ja auf dem Rasen auch, das kann ich berichten, auch in der Mixzone war das großes Thema, es wurde auf dem Rasen auch ernsthaft darüber diskutiert, ob man das Spiel kurz unterbricht, damit man da mit den Laubbläsern das Zeug wieder vom Rasen runterholt. Es haben mehrere Spieler auch gesagt, dass sie dann zwischen den Stollen Konfetti kleben hatten und dass das schon problematisch war. Alexander Blessin hatte gesagt, man ich weiß mehr im Spaß wahrscheinlich, aber man hätte vielleicht lieber mit dem orangen Ball spielen sollen, weil man den einfach dazwischendurch nicht so gut gesehen hat, den Ball. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich jemals schon ein Fußballspiel gesehen habe, bei dem so viel Konfetti auf dem Rasen lag, wie am Samstagabend am Millantor.
Ich glaube tatsächlich, am Wochenende ist ein Spiel in Südamerika wegen Konfetti unterbrochen worden, weil genau das da auch war. Ich müsste aber nachgucken, wo es war, habe ich jetzt noch
ich
nicht glaub, getan.
Das
wollte ich mir für morgen für die Lage aufheben.
In irgendeinem Spiel in Deutschland auch gewesen. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, welches.
Ja, bei unserem offenen
Geldstrafe.
Oh, Geldstrafe. Ja, das ist ja dann mit Unterbrechung, ne? Also das Spiel muss wegen irgendwas unterbrochen werden. Das kostet ja pro Minute richtig viel Geld.
Gott sei Dank hat Matthias Jöllenbeck einfach durchgezogen und uns damit viel Geld gespart.
Über Jöllenbeck wollen wir später in der Redax noch sprechen, Mike. Lass uns doch erstmal darüber sprechen, wie wir das Spiel überhaupt erlebt haben. Also was wir überhaupt gesehen haben und wie wir das jetzt finden, dass wir 3-3 zum Auftakt gegen Dortmund spielen. Nina.
Ja, ich war am Anfang, ich weiß nicht mehr, was ich vor ein paar Wochen getippt habe, aber ich habe dann am Samstag habe ich auf ein 1-1 geschätzt.
Nicht schlecht.
Von daher hatte ich so ein bisschen im Gefühl, dass wir das, also ich war entweder verlieren wir oder Gleichstand, von daher. Aber als wir das Spiel dann als es da losging, fand ich schon, wir waren echt ziemlich gut und hatten auch ziemlich viel Zug nach vorne und so, noch ein paar Chancen. Von daher, also ich war logisch irgendwie kurz ein bisschen gekränkt, als dann die 2-1, 3-1 fiel.
Persönlich beleidigt, ja, von dem Spiel.
Als das 1-1 fiel, war ich so, ja, mein Tipp ist richtig. Das kann jetzt so bleiben, aber naja. Aber ich war auch nicht der Überzeugung, dass wir jetzt verlieren. Also ich war schon so, da ist noch was drin, von daher. Und dann war auch noch was drin und jetzt bin ich sehr zufrieden.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin mit dem 3-3 auch total zufrieden, vor allem nach dem Spielverlauf. Ich muss aber ehrlich sagen, und das ist immer eigentlich ein schlechtes Zeichen, ich habe ein brutal gutes Gefühl vor Anpfiff gehabt. Ich habe gedacht, wir gewinnen das 3-0. So, das habe ich auch nicht zu laut gesagt irgendwie, sondern ich habe irgendwie
besser ist, sonst wären die mit den weißen Jacken und so. Ja,
ich war auf jeden Fall, also das, ich hatte irgendwie das Gefühl da, ja, ich hatte ein extrem gutes Gefühl und bin froh, dass das dann nicht in der Niederlage endete, sondern im 3-3, was ja irgendwie tatsächlich doch ein gefühlter Sieg ist. Ich hatte schon vor Anpfiff ein extrem gutes Gefühl und ich bin ja, bei mir schlägt das Pendel immer so doll aus, so einen unentschieden Tipp mache ich nicht, weil entweder ist, ja, wir gewinnen richtig hoch oder scheiße, das geht richtig in die Hose. Dazwischen gibt's, glaube ich, bei mir nichts und dieses Mal war ich auf, wir schießen die aus dem Millern-Tor raus. Haben wir 3 Tore, haben wir ja auch erzielt, also war ja auch alles gut.
Haben wir letztes Jahr nicht häufig gemacht, das stimmt. Also ich war auf jeden Fall Team, wenn man gegen Dortmund was holt, dann jetzt. Ne? Das haben ja auch viele vorher gesagt. Ich glaube, du hattest sogar in der PK auch eine ähnliche Frage gestellt. Weil Club-WM, weil Kader noch nicht fertig, weil Transferphase noch nicht abgeschlossen, weil für die kurze Sommerpause. Also ich habe schon gedacht, dass da was geht. Und als dann irgendwie so, ich glaube, vorm Elfmeter, der Elfmeter war das 3-2, nee, nach dem Elfmeter, sagte derjenige, der neben mir stand, dann, schönen Gruß, Sönke, jetzt holen wir auch noch den Punkt. Und da habe ich gesagt, also wenn wir jetzt das 3-2 machen, dann müssen wir auch noch das 3-3 und 3-4 machen. Also wenn, so dann will ich jetzt auch gewinnen. Ne? Also das Punkt reicht mir jetzt nicht. Und als dann die 10 Minuten Nachspielzeit nach dem Ausgleich nach 90 Minuten kam, habe ich gesagt, so jetzt, das ziehen wir jetzt auch noch. Ja, hat dann nicht geklappt und ist auch in Ordnung. Also ich glaube, mit dem 3-3 können wir ganz gut leben. Aber ja, ich habe vorher auch zumindest schon geglaubt, dass wir nicht verlieren. Nach dem 1-3 habe ich aber nicht mehr dran geglaubt, dass wir noch was holen.
Ja, das war ja auch scheiße. Ne? Also das war ja auch irgendwie, also ich war in der Mixzone und haben ja natürlich einige Leute auch, also durchaus selbstkritische Worte verloren und gerade was die individuellen Fehler angeht, so vor den Gegentoren und so, da muss man schon sagen, das hatten wir letzte Saison nicht so viel, allerdings hatten wir auch nicht so viel offensive Präsenz und ich hatte das schon vor ein paar Wochen in irgendeinem Artikel geschrieben, dass, was wir auf jeden Fall erleben werden in der Saison, sind mehr Tore auf beiden Seiten. Und das konnte man, glaube ich, ganz gut sehen, dass wir das. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die offensive Präsenz so ein bisschen zu Lasten gegangen ist, der defensiven Stabilität. Das glaube ich nicht. Glaube schon, dass man das auch in ein, zwei Situationen viel besser verteidigen kann. Muss aber auch sagen, Borussia Dortmund, wie du gesagt hast, Mike, die haben wir schon zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Also da, das ist ja wirklich, also, naja, die Dortmunder, also wenn man so in die Dortmunder Fanszene reinschaut und wie die das Spiel fanden, die waren natürlich, sind natürlich alle maßlos enttäuscht. Und da muss man
ein
schon
Desaster
sagen,
auf St. Pauli, ja, habe ich bei schwarzgelb.de gelesen. Oh, du meine Güte.
Aber man muss ja auch sagen, das hatte ich ja im Spielbericht auch geschrieben, das ist auch, also die wurden auch astrein ausgecoacht, ne? Niko Kovac hat gesagt, ja, die haben erwartet, er hat erwartet, dass sie mit den, dass St. Pauli mit den Wingbacks früher raufschiebt, so wie St. Pauli das in den Testspielen immer gemacht hat. Und dann kommen die hier ans Millern-Tor und dann machen die das einfach nicht. Dann machen die das einfach nicht. Die Schweine. Dann schiebt da James Sands auf einmal vor und dann steht da auf einmal eine Viererkette und die Dortmunder Spieler denken sich, was sollen wir jetzt machen? Was ist denn das?
Genau so stelle ich mir das vor. Also, sag mal, hier Emre, was ist denn das?
Genau so wird es gewesen sein.
Auf jeden Fall.
Schnell das Smartphone gezückt in der Viererkette, den Nico angerufen und der hat auch gesagt, ihr Scheiße, habe ich so nicht gedacht.
Weiß ich auch nicht.
War anders, glaube ich.
Kommen wir mal zu den Rängen. Nina, Stimmung, Millerntor. Ich meine 3-3, du holst ein 1-3 gegen Dortmund auf. Aber trotzdem, Stimmung, Millerntor.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ich war zufrieden.
Ich finde das ja bemerkenswert. Ich habe das Gefühl, ja klar, da gab es mit Sicherheit in der letzten Saison auch so ein, zwei Spiele, wo es ein bisschen mau war, vielleicht gegen Freiburg das Heimspiel oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, seit St. Pauli in der Bundesliga spielt, da ist jedes Spiel, fahre ich mit dem Klingeln nach Hause im Ohr. Also fällt mir immer auf, dass wenn ich dann nach Hause fahre und dann sozusagen den Weg in ruhigere Gefilde finde, da fällt mir irgendwie immer auf, wie laut es gewesen ist im Stadion. Geht das euch auch so?
Ja, doch. Mir geht das auch so. Aber ich war auch nach dem Spiel immer noch ein bisschen zugedröhnt von Musik in den Fernräumen und so. Und von daher, dann war ich auch erst ein bisschen später zu Hause. Und dann habe ich das auch erst gestern gemerkt.
Ich finde, man sieht das immer schon, gerade bei Saisonbeginn, dass sich die Süd wieder neu sortiert. Und ich finde beim Norderstedt-Spiel schon, und wir wollten ja nicht drüber reden, aber da vielleicht jetzt kurzer Exkurs, hat man auch schon gesehen, dass die Außenbereiche sehr viel mehr mitgemacht haben. Mhm. Also sowohl bei das, was man optisch so mitbekommt, also Klatschen, als auch Staccato-Bewegungen mit der Hand. Da war eine deutlich größere Mitmachquote, wie das ja in solchen Zusammenhängen manchmal heißt. Und ich finde, das hat man auch. Ultrasprech. Nee. Und das, finde ich, hat man auch gegen Dortmund gesehen. Und da jetzt auch nochmal kurzer Sidestep, diese Phase mit dem medizinischen Notfall in der Nord. Das war ja wieder sowas, wo man dann auf einmal wirklich merkt, oh, gerade passiert gar nichts, das ist ja total ungewohnt, wieso? Und ich habe so für mich dann auch, also mir war klar, da muss irgendwie was Medizinisches sein, sonst passiert das so nicht. Also es ist jetzt kein Support-Boykott, weil wir mit 2 Toren hinten liegen. Aber ich habe das zumindest nicht gesehen. Also ich habe den Blick schweifen lassen und habe es halt nicht gefunden, was jetzt los ist. Und ich glaube, wir hatten es dann ja kurz in der WhatsApp-Gruppe und Tim schrieb dann irgendwie was in der Nordkurve. Und in diese Phase hinein fiel dann das 3-1.
Ja.
Und da habe ich gedacht so, das ist jetzt auch fürs Team richtig scheiße, weil jetzt halt nicht irgendwie so ein aufmunterndes St. Pauli nochmal hinten rankommt. Kann keiner was für, ist trotzdem natürlich die richtige Entscheidung, dann nicht zu supporten. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt das kann jetzt richtig böse auch für uns sportlich werden, weil auch jetzt das Aufbäumen von den Rängen nicht kommt, was die Mannschaft vielleicht jetzt gerade bräuchte.
Ja,
hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.
Das Gefühl hatte ich aber auch kurz. Aber ich würde auch sagen, dass jetzt, was du vorher meintest, ich glaube, die Mikrofonanlage, die jetzt installiert ist, macht richtig viel aus, dass auch dann auf den äußeren Positionen deutlich, deutlich mehr man überhaupt mitbekommt, was gerade Phase ist. Und deswegen klappt das, glaube ich, also das ist ein ziemlich großer Schritt, würde ich sagen, dass das sich bessert.
Was ja gegen, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob du was zu sagen kannst, was ja gegen Norderstedt ausprobiert war, war das etwas höhere, zentralere Positionieren innerhalb des Mittelblockes. Das ist ja schon sehr Fachjargon, glaube ich. habt ihr das nochmal schon evaluieren können? Also ist das schon irgendwie jetzt diskutiert worden oder guckt man da einfach? Und war das gegen Dortmund überhaupt auch wieder so?
Nee, gegen Dortmund war alles normal, wie sonst auch. Ich weiß nicht, ich glaube, gegen Norderstedt war das gut und das war auch ein guter Punkt, also sowas mal ein bisschen auszuprobieren, wie das läuft. Aber ob sich das jetzt so etabliert, keine Ahnung.
Okay, also mit dem 3-3 war auf jeden Fall ganz gut was los.
Ja. War ganz okay,
bisschen.
Würde ich sagen. War ein bisschen.
Also ich würde sagen, auch als dann der medizinische Einsatz dann beendet war und wir wieder loslegen konnten, dass da auch schon ziemlich viel Feuer hinter war. Also das war doller als, also schon mehr als sonst. Also ich glaube, da hat man gemerkt, dass die Leute auf jeden Fall wieder Bock haben, dass Bundesliga wieder losgeht.
Und vielleicht der letzte Satz dazu ist inzwischen ja auch üblich und überall so, aber auch da, also bei Dortmund hat es glaube ich so 1-2 Minuten gedauert, aber irgendwann haben die das auch gemerkt und haben dann auch selber den Support dann eingestellt, obwohl es für die mit dem 3-1 natürlich auch gerade eigentlich hätte richtig losgehen können. Also von daher solidarische Grüße auch da. So.
Genau, dann bleiben wir mal chronologisch und kommen zum, zum 3-2, was, oder zum 2-3, was dann gefallen ist, der Elfmeter, die Elfmetersituation. Mike, du hast das schon hier und dort aufgeklärt, aber klär uns doch auch bitte nochmal auf, weil das zu vielen Nachfragen kommt. Warum sieht der Filippo Manet für seine Aktion die rote Karte und warum sieht Erik Smith für seine Aktion? Beides führte zu einem Elfmeter, beide Male sind sie letzter Mann gewesen oder haben eine klare Torschance verhindert. Warum hat der nur eine gelbe Karte bekommen?
Genau, also wichtig
weil ist, Jöllenberg das einfach so wollte.
Der hat schon als Kind in braun-weißer Bettwäsche
geschlafen. Genau, nämlich.
Nein, also wichtig ist erstmal, was du sagst, beide waren letzter Mann, sprich in beiden Fällen spricht man dann von einer Notbremse. Ich habe irgendwo auch gehört, ja, aber Foulspiel im Strafraum ist immer rot, wenn es nicht ballorientiert ist und oder wie auch immer. Nee, also es ist schon erstmal wichtig, dass es sich um eine Notbremse handelt. Normales Foulspiel im Strafraum ist grundsätzlich erstmal gar nichts, außer Elfmeter. Wenn's, und dann
nur ein Elfmeter.
Nur ein Elfmeter. Nur
ganz normal.
Und und bei Notbremse kommt es jetzt halt tatsächlich drauf an. Notbremse außerhalb des Strafraums ist ja immer eine rote Karte, logischerweise, wenn sie denn gepfiffen wird, so rum. Und im Strafraum ist es dann eben, wenn es ein ballorientiertes Vergehen ist, also sprich irgendwie da die Füße beide zum Ball wollen und dadurch halt sich ein Foulspiel ergibt, wie bei Erik Smith geschehen, dann ist es Elfmeter und nur noch gelb, das wurde halt geändert. Und wenn es sich um ein nicht ballorientiertes Vergehen handelt, und das ist eben insbesondere Oberkörpervergehen, ziehen, halten, stoßen, wo man ja sagen kann, okay, der will mit der halt nur Hand nur zum Körper und nicht zum Ball, logischerweise, dann ist es eben eine rote Karte zusätzlich. Da gilt also diese Doppelbestrafung nicht oder wird weiterhin durchgezogen, so rum. Und das ist der große Unterschied in den beiden Situationen. Also Erik Smith will halt zum Ball, stellt Adeyemi den Fuß, das Bein, wie auch immer. Deswegen Notbremse ja, aber weil im Strafraum nur gelb und Elfmeter. Und bei Mané ist es halt dann, weil er ihn nur hält und zieht, ist es dann halt rot, weil er nicht mit diesem Vergehen zum Ball wollte. Das war jetzt sehr umständlich formuliert, aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich sagen wollte.
Ja, und jetzt sage ich dir, dass Erik Smith in der Mixzone doch relativ klar gesagt hat, so ja, also der war sich in der Situation voll bewusst, dass er eigentlich nicht an den Ball kommt, sondern nur faulen kann.
Ja, gut.
Deswegen möchte ich da mal ein dickes Fragezeichen hinterpacken, hinter, das ist eine Ballaktion, wenn das ein, also wenn der Fuß in Richtung Ball geht und so. Ich finde das schon, also ich finde diese Dreifachbestrafung, die dann trotzdem ist, dafür, dass er ihm am Oberkörper festhält und nicht, wenn der Ball auf ihn zurollt, in die Füße tritt, das finde ich schon heftig.
Ich bin da bei dir, ich finde das auch bescheuert. Also die regeltechnische Geschichte ist ballorientiert. Du willst schon irgendwie auch so ein bisschen den Unterschied machen, versucht da jetzt einer noch zum Ball zu kommen und trifft ihn halt unglücklich.
Ja, ich weiß.
Oder fliegt er da mit beiden Stollen voraus ins Gesicht? So, aber
dann ist es so oder so eine rote Karte.
Wegen Brutalität rot, genau. So, und ich finde die Unterscheidung auch nicht sinnvoll. Ich würde das anders machen, aber die Regeln sind halt so, wie sie sind.
Ja, auf jeden Fall, also ziemlich hart. Also für Dortmund, mir war es ganz recht, so ungefähr. Aber ich fand das schon ziemlich hart und ich finde natürlich, dass jetzt zweimal diese Situation ist und sie unterschiedlich bewertet wird sozusagen in einem Spiel, also dass Erik Smith gelb sieht und Mané dann rot sieht, das fand ich schon heftig.
Ja, sozusagen. Also E-Mails ans IFAB, die sind für sowas ja mal total empfänglich und sind auch mal total aufgeschlossen solchen Dingen gegenüber.
Habt ihr euch den Elfmeter von unserem Hexer im Tor, der große Hexer, angeschaut, von Nico Vasi, wie er den gehalten hat?
Mehrfach.
Mehrfach, okay. Mhm. Sehr gut. Weil, ich fand es auch ganz witzig, er hat in der Mixung gesagt, ich habe mich schon Freitag entschieden, was ich machen will. Und ganz ehrlich, er ist auch schon Freitag in die Ecke gegangen. Ja. Also, der stand ja im Grunde schon in der Ecke, als Virasu noch gelaufen ist, noch angelaufen ist, oder?
Ja.
Ja, fand ich bemerkenswert. Also ich fand dieses Zitat bemerkenswert mit, ich habe mich Freitag schon entschieden und dann habe ich gedacht, ja Nico, das hat man gesehen, dass du dich Freitag schon entschieden hast.
Also und auch da, kleiner Sidestep, wir schimpfen ja immer über modernen Fußball und TV-Übertragung und so weiter und so fort. total geile Kameraeinstellung, ja, mit dieser Spycam, die quasi hinter dem Schützen runterkommt auf Höhe, weiß ich nicht, Strafraum irgendwie kurz dahinter und dann im Hintergrund bei beiden Elfmetern die Südkurve zeigt. Boah, fand ich total cool.
Ja. Das Stadionerlebnis im Wohnzimmer. So nämlich, Mike.
Perfekt, ich liebe TV. Nein, Quatsch. Aber das
habt ihr denn auch gesehen, dass zwischendurch, wo wir gerade bei dieser Spycam sind, die heißt die Spycam, die also auf jeden Fall diese,
bei diese Spider, nicht die Spider
ist ja auch, ja,
also genau, diese Kamera da oben, die
dass
Drohne,
die zwischendurch getroffen wurden, die Seile, habt ihr das mitbekommen? Irgendwie ein Befreiungsschlag von St. Pauli. Und das ist in die Seile da oben reingegangen. Irgendwann zweite Halbzeit war das.
Mir wurde das berichtet. Ich wurde auch gefragt, wie denn die regeltechnische Konsequenz wäre. Aber ich selber habe es nicht gesehen. Aber mir wurde das von mehreren inzwischen berichtet.
Ja, das lief auch einfach weiter, das Spiel. Und die Dortmunder haben auch so ein bisschen sich beschwert und gesagt, ey, das ist doch da oben gegengegangen. Aber die Schiedsrichter haben gar nichts gemacht.
Ich habe das auch nicht gesehen.
Also regeltechnisch, ist es ein Schiedsrichterball, weil Eingriff von außen von etwas, was nicht zum Spielfeld gehört. Das ist also der realistischere Fall im Amateurbereich ist, wenn so Bäume ins Spielfeld reinwachsen mit den Ästen, also nicht mit dem Stamm, und der Ast dann abgeschossen wird, dann gibt's auch einen Schiedsrichterball. Das passiert in der Regel nur noch sehr, sehr selten. Mir fallen gerade ein, zwei Plätze ein hier in der Gegend, wo das noch passieren könnte. Aber im Stadion gibt's in der Regel keine Bäume, die da reinwachsen. Und
auch keine Spider-Cam? Schade.
Ja, manchmal halt schon. Und wenn das passiert, dann müsste es einen Schiedsrichterball geben.
Ja, und nein, ich meine, auf Amateurplätzen wäre es doch ganz gut, wenn da mal so ein Spider-Cam. Ja.
Also und regeltechnisch, das ist zur neuen Saison geändert worden beim Schiedsrichterball, am Ort des Vergehens, also logischerweise auf dem Fußboden schon, aber eben da, wo der Ball die Drähte da trifft. Und dann mit der Mannschaft, die in Ballbesitz gekommen wäre, sehr wahrscheinlich. Und wenn man das nicht beurteilen kann, dann mit der Mannschaft, die zuletzt den Ball hatte. So, macht was draus.
Mhm. Aber ich muss sagen, dass mir diese Kamera ein bisschen zu lange da oben war. Ich habe mich irgendwann ein bisschen beobachtet gefühlt. Ich war auch erst irgendwie sehr verwirrt, ob das von der Polizei ist oder ob das
irgendwie. Die wollten auch mal guten Fußball sehen.
Ja, genau. Weiß nicht. Ich glaube, die BWH war auch verwirrt. Ich glaube, auf Instagram haben die irgendwas gepostet.
Ja, aber da war ja eine Drohne auch in der Luft, ne? Das war ja nicht die Kamera, die im Stadion da rumfuhr auf den Seilen, sondern da war eine Drohne in der Luft.
Ja, aber dann war das aber voll die riesige Drohne, oder nicht? Aber auch von so einem TV-Sender. Und die war sehr lange.
Ja, genau. Also genau. Auch vom TV-Sender.
Die ganze Zeit überm Spielfeld nur auf die Süd gerichtet und da war ich so ein bisschen. Kann ich nicht ein bisschen.
Also ich glaube, aber das waren zwei verschiedene, genau.
Ach so,
also die Cam im Stadion ist ja schon nur für, die gibt es auch nur bei Samstagabend-Topspielen in der ersten Liga. Und dass dann irgendein TV-Anbieter zusätzlich noch so eine Drohne hat, um irgendwie tolle von oben Bilder zu machen, wie man es vom American Football kennt, gut, das war dann noch zusätzlich.
Ja, aber die hat mich ein bisschen verwirrt.
Ja, ich mag es auch immer gerne, jetzt ist so viel Konfetti geflogen, es gibt ja auch immer schöne Bilder von dieser Kamera, wenn da in den Seilen so Konfetti-Fäden dranhängen, ne? Also die Luftschlangen sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, Konfetti-Fäden ist der falsche Begriff, aber ja.
Ich habe mir gerade nichts anderes eingefallen. So, dann haben wir noch, dann würde ich gerne mit euch noch einmal über die Neuzugänge sprechen. Wir haben jetzt ein Spiel gehabt, bei dem tatsächlich 5 Neuzugänge, Sommerneuzugänge auf dem Platz standen, in der Startelf sogar. Und da habe ich gedacht, wir sprechen die einmal kurz durch. Wir haben ja jetzt ein neues, wir machen mal ein bisschen Werbung, wir haben ja jetzt ein neues, zu dieser Saison haben wir ein Benotungssystem beim Millerton entwickelt. Das heißt, wir haben auch alle, nicht immer alle, aber oft geben doch viele von den, wie viele sind wir, Mike?
19,
wir sind unfassbare 19 Menschen beim Millerton. Und alle sind dazu aufgerufen, zu jedem Spiel doch Noten bitte einzugeben für die einzelnen Spieler. Und zwar 0 bis 15 Punkte. 0 Punkte ist eine 6, wie man im Schuljargon natürlich weiß. 15 Punkte ist eine 1 plus. Genau, die Noten einzugeben. Und das haben wir jetzt gemacht. Das wurde jetzt in der Lage veröffentlicht, Mike. Und wer ist der notenbeste Spieler bei uns geworden?
Ja, Nikola Vasil natürlich.
Ja, Nikola Vasil natürlich. Der Hexer. Und wer ist der zweitbeste Spieler geworden eigentlich nach
Benotung? Habe ich nicht nachgeguckt.
Ah, ich sehe es gerade. Daniel Sinani ist das geworden. Und interessant auf jeden Fall. Ja, klar, notenbeste Spieler sind als Vasil natürlich auch beim Kicker geworden und bei der Mopo. Bei Footmob, also so rein datengetriebene, Rating Ratings, die da rauskommen, ist Nicola Vasil mit 6,6 Punkten. Ich würde sagen 6,6, das ist irgendwo so 3. Das ist so eine 3, 3 minus vielleicht sogar. Also nicht sonderlich gut. Da ist Daniel Sinani mit 8,8 viel besser drin. Das liegt daran, dass er ein Tor und eine Vorlage hatte. Genau, das ist sozusagen da der Grund, warum sich das so unterscheidet. Genau, aber die Neuzugänge sind insgesamt, ich habe das schon vermutet bei uns mal in der Millanton-Redaktion und allgemein bei Millanton, nicht nur bei uns hier rein, sondern dass wir allgemein die Neuzugänge ein bisschen zu positiv bewerten. Weil wir sagen, ach Mensch, die sind ja neu, das ist doch ganz gut und so. Dass wir das ein bisschen positiver bewerten, als es ist. Also gehen wir jetzt hier knallhart durch. Wir legen jetzt die Fanbrille ab und auch die, ach Mensch, der ist doch ganz nett und so. Das legen wir jetzt alles ab und gehen jetzt mal durch. Also, Luis Oppi, Linksverteidiger, erstes Spiel, Bundesliga. Wie war's, Mike?
Offensiv, finde ich, macht er das, ich sage es auf das Spiel bezogen zumindest, ähnlich gut, wie man das auch von Philipp Treu gesehen hat. Defensiv ist da, glaube ich, noch Luft nach oben, aber dafür, dass es gegen den BVB ging, hat er das für mich sehr okay gemacht.
Wir haben ihn übrigens mit einer 2- bewertet im Schnitt beim Millanton. Nina, wie fandst du ihn?
Ich würde sagen, grundsolide.
Grundsolide, ah ja, das ist so schön diplomatisch, hast du daraus gedacht. Da kann man alles mit reinpacken, was man will. Grundsolide kann auch grundsolide gut sein oder grundsolide, naja, ausreichend. Ich finde das mal bei
Ich gucke jetzt gerade auf die einzelnen Notenvergaben. Ne? Wir haben eine Person in der Redaktion, die gehört zum Kreis der Monatssendung, sage ich jetzt mal, die ihn mit einer 1- bewertet hat. Die reißt das ganz schön hoch.
Das ist bestimmt Johnny wegen der blondierten Haare.
Johnny hat gar nicht abgegeben. Den können wir jetzt hier mal shamen an der Stelle, ja. Die Sau.
Genau, also ich finde Luis Oppi, ich finde offensiv, er spielt ja einen ganz anderen Fußball als Philipp Treu, weil er ein Linksfuß ist. Ne? Und da finde ich, dass das, was er dazu beiträgt, das fand ich schon ganz gut. Defensiv hat Alex Blessin auch gesagt, da ist schon noch ein bisschen, was Positionierung angeht. Das meinte er vor allem in Richtung Arkadiusz Pirka. Was Positionierung angeht, da ist noch ein bisschen Bedarf. Aber das hat man bei Luis Oppi auch gesehen, dass er so ein bisschen da noch Bedarf hat. Wobei er, die haben ja dann, Dortmund hat er gespielt mit Jan Koto auf der rechten Seite, auf ihrer rechten Seite. Das war der direkte Gegenspieler von Oppi. Auf den haben sie immer lange Bälle geschlagen. Das hat Oppi eigentlich ziemlich gut immer drauf gehabt, wenn der lange Ball da kam. Also da war es selten so, dass Koto dann in Ballbesitz kam, beziehungsweise kontrolliert oder die Ruhe hatte, um den Ball anzunehmen. Also da war Oppi eigentlich immer ziemlich schnell da. Also was so Einsatz, Laufleistung angeht, ich habe mir die Laufdaten von den Spielern angeguckt, das schon richtig gut. Also das ist Oppi, der ist schon mit vorne dabei, das fand ich schon gut. Gut, aber ausbaufähig, also eine 2-. Ich finde die Millanton-Note, die wir ihm gegeben haben mit 10 Punkten, die finde ich ziemlich passend eigentlich. Kommen wir auf die Gegenseite, Pirka, Arkadiusz Pirka, Nina. Oh, jetzt auch nicht grundsolide.
Nee. Der ist mir ein bisschen weniger aufgefallen irgendwie als Oppi, aber weiß ich nicht, ob das einfach
daran liegt. Aber du hast ihn besser bewertet.
Ja, kann sein. Aber ich habe auch ein bisschen geguckt, was alle anderen gemacht haben, weil ich auch mich nur teilweise an das Spiel erinnern kann, beziehungsweise was ich da überhaupt sehen konnte.
Im Konfetti-Regen.
Was ja. Aber auch guter Zug nach vorne, würde ich sagen. Aber genau, ähnlich wie bei Oppi, dass er noch ein bisschen mehr mit zurückkommen konnte. Aber genau, ich würde sagen, wann war das 1-0? Da hat er den so geil wieder runtergepflückt.
Ja.
Das fand ich sehr gut.
Ja, da hat er gut nachgesetzt, fand ich auch. Da hat er auch gut 1-1. Den Ball gewonnen und so. Das 1-1 war es. Ja. Ja, genau. Es war ja ein Gefühl des 1-0. Ne?
Also, Entschuldigung.
Ja, sorry.
1-1. Das fand ich auch, da hat er gut nachgesetzt. Ich finde, also der ist halt so, ja, das ist halt richtig wuchtig, was der hat, ne? Was der liefert, finde ich. Finde ich ganz cool. Ich finde trotzdem, also der hat ein gutes Debüt gehabt und wurde ja auch von uns gut bewertet und von vielen anderen auch gut gesehen. Und trotzdem hat er mit Manos Sayakas richtig Konkurrenz im Nacken, weil Manos ja auch, der war ja auch richtig on fire, als der reingekommen ist, ne? Den fand ich auch richtig gut. Also, da bin ich mal gespannt.
Ich würde das umdrehen. Ich finde, dass Manos Saliakas jetzt endlich mal eine wirklich, wirklich große Herausforderung auf seiner Position absolut. Hat. Also das ist, ich finde nämlich bei Pirca, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Fujita, auch wenn es eine ganz andere Position ist, aber der hat auch diesen unbedingten Willen, den Ball erobern zu wollen. Also das ist mir so krass aufgefallen.
Ja. Nee, das war auch ein ganz gutes Debüt. Wer übrigens laufmäßig aktuell auf dem Spitzenplatz liegt, nämlich in Sachen intensive Läufe, wer 98 intensive Läufe hatte und trotzdem in den Top 20 in Sachen Sprints ist und auch in den Top 10 oder 15 in Sachen gelaufene Kilometer, also eine unfassbare Laufleistung hatte, ist Matthias Pereira Lasch. Ist euch das aufgefallen während des Spiels? Nein, ich fand ihn
so,
nämlich
so
auch
krass nicht,
ich fand ihn nämlich auch ein bisschen blass, ehrlich gesagt. Und trotzdem ist, glaube ich, der Wert von ihm extrem hoch, allein wegen dieser Laufwege, die er geht. War der schon extrem hoch, der Wert. Ich fand, in den Testspielen hat man mehr von ihm gesehen, im Pokalspiel auch, also dass er da auch noch mehr Impact haben kann. Ich fand, dieses Mal lag vielleicht aber auch daran, dass Untonji so präsent gewesen ist und damit den tiefen Läufen besser durchgekommen ist. Aber ich fand, Lars war jetzt nicht so, der hat jetzt nicht so das Debüt gehabt, wo man gedacht hat, wow, das ist der beste Spieler, den wir jemals hatten, so ungefähr. Das auf jeden Fall nicht. Und ist dann auch bei uns ein bisschen schwächer bewertet worden, kann das sein? Nein, auch 10 Punkte. Alles 10 Punkte bei uns.
Ja, wir müssen uns halt mal überlegen, ob wir die Kommastellen auch noch mit
veröffentlichen. Müssen wir vielleicht. Ja, weiß ich. Damit wir hier über das Komma diskutieren können. Genau. Aber wie habt ihr ihn wahrgenommen, Mike?
Gut, also ich habe ihm auch eine, was habe ich ihm gegeben? Eine 2 minus bei mir. Ja, das ist ja die 10 ungefähr. Also ich glaube, dass er auch seinen Wert mit ganz vielen Dingen für die Mannschaft zeigt, die man gar nicht so wahrnimmt. Und das ist im Endeffekt das, was du gerade ja skizziert hast. Also ganz viel Meter macht, ganz viele Räume auch zuläuft. Zusätzlich noch zu den beiden Sechsern. Also das hat mir schon sehr gut gefallen, ohne dass er jetzt die Mega-Szenen hat, die da Aufmerksamkeit auf sich vereinen.
Okay, mir ähnlich. Also ich glaube auch, dass da noch der noch ein paar in den nächsten Spielen bestimmt noch ein paar gute Szenen kriegt.
Ja.
Aber ja, also jetzt Dortmund war irgendwie stabil und auch wichtig, dass er da war, aber es war jetzt nicht sonderlich auffällig, sag ich mal.
Ja, ich frage mich halt, in welchen Situationen er auffällig sein kann. Also braucht er einen engeren Raum? Also der ist ja technisch total gut ausgebildet und ist eigentlich auch total schnell. Das heißt, also er ist ja nicht, aber er ist nicht dieser typische Flügelstürmer, sondern irgendwie da in den Halbräumen unterwegs. Ob man den, wenn man zum Beispiel, wenn man mehr Ballbesitz hat und der Gegner mal ein bisschen tiefer drin steht, ich glaube, dann könnte er noch wertvoller sein sogar. Dieses Mal war es ja aber so, dass Dortmund sogar ein bisschen zu hoch stand sozusagen und mehr, St. Pauli, mehr Chancen über dann tiefe Läufe gekommen ist und damit kommen wir direkt zu dem Spieler, der offensiv auf jeden Fall am auffälligsten war, nämlich an Andreas Untunji. Ich frage mich ein bisschen, weil ich habe Andras Untunji, habe ich am Anfang irgendwo gelernt. Ja. Vielleicht hat er das sogar gesagt. Mhm. Und jetzt sagen auf einmal alle, sagen Andreas.
Ich habe auch bei Pereira Lasch mir gemerkt und Dagi hat ihn jetzt ja mit Lash vorgestellt. Also da ist noch Potenzial für Erklärung, glaube ich.
Ja,
auf,
also
auf vielen Dingen.
Okay, aber also ich habe ein Problem damit, ihn Andreas zu nennen. Ich finde, dass Andreas, ich glaube, es gibt kaum einen deutscheren Namen als Andreas, oder?
Klaus.
Klaus.
Manfred. Klaus.
Ja. Naja, wie dem auch sei, ich fand, das war auf jeden Fall extrem auffällig, was er hatte. Und aber nicht nur positiv auffällig, oder?
Naja, gut, also er muss natürlich das, also nein, er muss nicht, aber er kann natürlich gerne schon mal das 1-0 schießen und er muss auch bei der anderen Szene da nicht hinfallen, weil man sieht wirklich, wie er quasi sich vor den Verteidiger schmeißt, um den Kontakt zu bekommen, der dann zu roter Karte Wallnotbremse außerhalb führen würde. Also für mich muss er da weiterlaufen und das Ding aufs Tor bringen, dass der dann vielleicht nicht reingeht. Okay, das macht dann sein, aber dass er da hinfällt, habe ich tatsächlich nicht verstanden.
Hat sich Alexander Blasin sehr dran gestört. an der Szene und meinte auch, das war völlig unnötig, der muss da Richtung Tor ziehen und sich da nicht reinschmeißen, sondern muss da Richtung Tor ziehen, den Abschluss suchen, und meinte auch, gerade weil er selber Stürmer war, ärgert ihn das besonders, vor allem weil er selber Stürmer gewesen ist und nie so schnell war wie Untunji, ärgert er sich, dass er da nicht aufs Tor gezogen ist, hat er gesagt. Und hat er auch gesagt, dass Untunji am Anfang im Pressing Dinge gemacht hat, die so auf jeden Fall nicht abgesprochen gewesen sind, und St. Pauli deswegen am Anfang auch ein paar Probleme hat und das dann aber dann besser geworden ist. Also durchaus sehr auffälliges Debüt. Ich fand bemerkenswert, gemessen an den Chancen, die er hatte, fand ich es bemerkenswert, dass er in der Situation, wo er das 1-1 macht, dass er da das Tor macht. Das fand ich schon bemerkenswert, weil das war jetzt nicht so ein Ding, wo ich dachte das ist eine gute Chance.
Genau. Ja. Also das war sicherlich von den Einschussmöglichkeiten noch die geringste. Auf der anderen Seite natürlich auch so ein kleiner Mittelfinger an Guirassy nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Genau, fand ich gut. Joel Fujita. Nina.
Ja, irgendwie ist er mir gegen Norderstedt mehr aufgefallen, abgesehen von dem Elfmeter.
Da ist er auch sehr aufgefallen.
Ja, aber ich meine, jetzt positiv aufgefallen. Aber ich würde auch sagen, dass er ziemlich wichtiger Spieler geworden ist, sehr schnell. Ja.
Man fragt sich so ein bisschen, oder ich frage mich so ein bisschen, hat man aufgrund der Testspieleindrücke und auch aufgrund des Pokalspiels, hat man die Messlatte schon so hochgelegt, dass man sagt, oh, das war gar nicht so gut, was man von denen jetzt gesehen hat. Weil es war immer noch, ich habe in der ersten Halbzeit, hat er Aktion gemacht, gerade dieses Gefühl, wann er mit einem Kontakt Situation initiiert, wann er auch mal einen zweiten Kontakt nimmt und Ruhe reinbringt, wann er die Seite verlagert, wann er in der Zone bleibt und so, sowieso zusätzlich zu dem, dass er die Zweikämpfe ja auch sucht und die auch findet und aktiv führt und da als Ballwinner total wichtig ist. Also ich fand, der hat schon eine richtig, richtig, richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ich finde, dass er in der zweiten Halbzeit hatte man so ein, zwei Situationen, dass er gerade, Fujita ist ja vom Spielertyp her jemand, der sehr progressiv auch spielt. Also der ja auch die Schnittstellenpässe aktiv sucht, gerade wenn er vorm Strafraum, so ich sag mal 30 Meter vorm Strafraum, an Ball kommt, dann sucht er ja immer die Schnittstellenpässe. Und ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, der Abstimmung, weil es gab so ein, zwei Situationen, das gab es schon gegen Norderstedt, hat man das schon gesehen, wo er mit Luis Oppi auf der linken Seite das gut hinbekommen hat, dass Oppi einläuft sozusagen und er dann durch zwei Verteidiger durch den Pass spielt. Das hatte er gegen Dortmund auch einmal und das hatte er gegen Dortmund, hatte er noch mehr Situationen, wo er solche Pässe gespielt hat, wo aber die Abstimmung nicht passte, also wo die Spieler, die Mitspieler sozusagen das nicht drauf hatten. Ich glaube, und die Pässe sind dann genauso gut getimt gewesen wie vorher. Ich glaube, wenn da jetzt noch mehr die Feinabstimmung sozusagen noch besser passt, dann kann er noch einen viel, viel größeren Impact haben auf das Spiel, weil, also der sieht auf jeden Fall die Räume, die Lücken, die sieht der richtig gut. Also ich finde, Fujita ich finde den echt total super. Und ich finde auch, dass der gegen Dortmund eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, ja, abgefallen nicht. Aber da sind dann genau solche Pässe zum Beispiel nicht angekommen und das ist dann aufgefallen, ne? Weil dann sagt man auch so, ja, okay, 30 Meter vor dem Tor spielst du so einen Risikopass sozusagen und dann ist der Ball weg, total ärgerlich und so. Hättest mal lieber das zu Ende gespielt oder wärst lieber über die Flanke gegangen oder so, kann man auch sagen. Aber es ist halt, also ich glaube, es ist eine Sache der Abstimmung. Ne? Fujita muss sich natürlich auch gut überlegen, will ich den Pass da spielen oder nicht. Aber diese Pässe, die sind mir auf jeden Fall aufgefallen. Dieses super progressive Spiel, was der eigentlich auch drauf hat. Und aber auch trotzdem dieses Gefühl für Räume, was er immer hat. Und so, und das ist schon, es ist schon richtig gut. Fujita ist schon, den finde ich schon richtig, 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 richtig gut.
Überrascht niemanden, aber sehe ich ähnlich.
Genau. Dann möchte ich mit euch jetzt, dann möchte ich das Dortmund-Spiel sozusagen abschließen. Wir haben jetzt über die Neuzugänge gesprochen, über das Spiel, über Stimmung und. Und wir schauen mal in den Redaktionsplan rein. Mike, habe ich schon angekündigt, der Nachdreher BVB, den habe ich heute Morgen nicht geschafft. Und ich werde ihn auch heute jetzt, weil wir jetzt hier die Redax aufzeichnen, kann ich währenddessen nicht weitertippen. Ich war gerade noch dabei, die Zitate von Daniel Sinani abzutippen werde den dann, ja, heute Abend werde ich den auf jeden Fall fertig bekommen. Wahrscheinlich auch noch heute Abend veröffentlichen, also am Montag noch.
Verrückt. Das kannst du gerne tun. Von mir kommt neben der Lage diese Woche auf jeden Fall die Auswertung der Saisonprognose. Wir haben die 1000 nicht gebrochen, also 1000 Leute haben nicht ganz mitgemacht. Es haben aber immerhin mehr mitgemacht als letztes Jahr. Allerdings auch nur knapp. Also wir haben dann noch Potenzial nach oben. Aber was da so gesagt wurde, was da so getippt wurde, das werde ich aufbereiten und diese Woche raushauen.
Sehr schön. Genau, dann gibt es die Überlegung, das haben wir jetzt noch nicht abgeschlossen, das diskutieren wir jetzt auf öffentlicher Bühne, Mike, ob wir, wir haben ja einen schönen Artikel, wir haben ja, Mike und ich haben ja gerne mal Zeit rein investiert in Artikel, historische, die Historie von Duellen, zum Beispiel Hansa gegen St. Pauli oder die Historie der Stadtmeisterschaft, da hat Mike mal einen sehr schönen, richtig langen Artikel geschrieben zu, den wir ab und an dann immer mal updaten, sozusagen die letzten ein, zwei Spiele mit aufnehmen, was ist da irgendwie passiert und dann das neu veröffentlichen, sozusagen. Da bin ich dafür, dass wir das diese Woche auch machen, weil das einfach das wert ist und weil wir auch jetzt 1,5 Jahre kein Stadtderby hatten, denke ich, das können wir machen. Mike will aber nicht. Nina,
soll ich erzählen,
du bist
warum?
Das Zünglein an der Waage. Mike nee, will nee, nicht, weil nee, wir nee, das nee, letzte nee. Derby verloren haben. Deswegen will Mike nicht.
Genau, also sie darf gleich entscheiden, aber ich muss kurz meinen Punkt ja auch bringen, warum
ich das nicht möchte. Ich habe meinen Punkt noch nicht mal gebracht.
Ja, dann bring doch deinen Punkt.
Nein, mach du erstmal. Ich gehe zuletzt, ich hau dann drauf. Zerschmettere deinen Punkt.
Also, ich werde diesen Artikel nicht anfassen, weil das, was ich ergänzen müsste, wäre diese Niederlage im Derby kurz vor unserem Aufstieg, wo wir die historische Chance verpasst haben, im Volkspark aufzusteigen. Und das tut mir einfach zu sehr weh. Und deswegen warte ich auf die Rückrunde, wo ich dann unseren Sieg vom Freitag mit updaten kann. Und dann ist es das auch wert. Punkt. Dann gehen also, gerne gegen an. Ich bin gespannt.
Ja, okay. Gerade weil dieses Spiel im Volkspark vor 1,5 Jahren, weil das historisch so relevant war, weil die Chance so groß gewesen ist, würde ich das mit aufnehmen, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, das auch so runterzuschreiben, weil wir sind sowieso besser als der HSV. Und da kann man das trotzdem rumschreiben, weil wir sind ja auch aufgestiegen und der HSV damals nicht. Und deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem, das aufzuschreiben und dass da irgendwie eine Niederlage steht, weil ich muss gerade mal überlegen, stand da, ist das letzte, was in dem Derby-Artikel in dem Großen drinsteht, ist doch die Niederlage vom Jahr davor, oder?
Ich weiß nicht, ob ich den zum Nicht-Aufstiegsspiel abgedatet hatte. Müsste ich nachschauen. Habe ich mich bisher nicht getraut, weil ich diesen Artikel auch nicht anfassen möchte.
Ja, okay.
So, Nina, entscheide du.
Oh je, Mine.
Da musst du auch nicht unbedingt.
Doch.
Ja, also an sich ist das ja...
Nicht falsch entscheiden, Nina.
Ah, also mir tut das auch ganz schön weh vom letzten Mal. Aber keine Ahnung, der Vollständigkeit halber, vielleicht.
Das hast du sehr diplomatisch ja, nicht gelöst.
Grundsolide, würde ich sagen. Grundsolide. Wir könnten
ja, das müssen wir nochmal ausdiskutieren, befürchte ich.
Ja, pass auf, wir machen das so. Wir machen das so, das Ende der Aufholjagd. Ja, der letzte Artikel ist das Ende der Aufholjagd. 4-3 im Volkspark verloren. Ich habe gerade geguckt. Pass auf, wir machen das so.
Das war entweder, fast noch schlimmer.
Entweder können wir, ja, danke Nina, ist fast noch schlimmer. Entweder können wir uns überlegen, ob wir den Artikel updaten und dann veröffentlichen. Mike, das würde ich gerne in deine Hände nehmen. Ich kann das aber auch selbst machen, aber du hast, weil du gesagt hast, du willst nicht, würde ich fragen, darf ich in deinen Artikel rein und das updaten? Oder wir machen, weil der FC St. Pauli und der HSV ja mal wieder, endlich mal wieder in der Bundesliga aufeinandertreffen, wir koppeln sozusagen das aus und beleuchten einfach das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga.
Das ist schön.
Im Volkspark. Das könnte man auch machen.
Und das auch
wäre,
gut.
Nina, ein Artikel für dich, den du schreiben könntest.
Kann ich machen. Dann aber, also mein Plan war jetzt ein wohl, eher wohl oder übel Verein und Fanszene.
Ach ja, stimmt, klar.
Was ich aber auch nicht
die,
unbedingt.
Die jetzt nicht YouTube gucken, wissen nicht, warum ihr lacht, aber ja, gut.
Da habe ich aber ehrlich gesagt, da ist meine Motivation was? Wirklich richtig, richtig gering, weil ich auch nicht gewacht, ich wusste nicht, dass ich jemals auf diesen, dass das zu diesem Punkt kommt, dass ich über die Rauten schreiben muss.
Ich fände das super.
Verein und Fanszene?
Also, pass auf, folgender Deal. Wenn du das machst, date ich den historischen Artikel.
Jetzt. Aber es ist ja schon Montag, das Derby ist ja schon am Freitag, also es müsste beides am vor Freitag erscheinen noch, ne?
Es gibt genug Tage.
Also gestresst bin ich sowieso.
Und jetzt überleg nochmal die Frage zurück. Also, du musst dir nochmal antworten, sozusagen. Also willst du. Weil du hast ja gesehen, wo das hinführt, wenn du sagst, nee, machen wir nicht.
Also, was, ob wir jetzt beides machen oder nur ich
das
machen? Lass uns das hier an der Stelle beenden. Wir diskutieren das nochmal.
Also, ihr werdet, also alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, ihr werdet sehen, was herauskommt. Irgendwas werden wir noch veröffentlichen, neben einem Nachdreher und dem Vorbericht zum HSV werden wir noch irgendwas veröffentlichen. Entweder die Hamburger Stadtmeisterschaft, Historie, was bisher geschah, oder 16. Februar 2011, das letzte Mal der FC St. Pauli im Volkspark, sehr schön, aber auch beschrieben in der Hamburger Stadtmeisterschaft. Oder es kommt HSV-Verein und Fernsehen heraus. Das setze ich mal in Klammern, weil das die unwahrscheinlichste Variante, glaube ich, ist. Aber ja, genau.
Ja, es ist nur, ich habe nur keine Lust, 1000 Tabs aufzuhaben, wo ich überall HSV-Logo sehen muss.
Und dann kommt jemand und guckt dir über die Schulter. Was machst du denn da?
Ja, weiß ich nicht. Das ist schlecht für meinen Puls, glaube ich. Schlecht für meinen Blutdruck.
Ja, du kannst ja Scooter währenddessen hören.
Nie.
Ist ja schon schade, dass Gladbach gegen HSV jetzt 0-0 ausgegangen ist und da nicht Scooter lief. Weil ja in beiden Stadien Scooter läuft.
Ja, beides richtig nervige Scooterlieder. Ja. Furchtbar.
Gibt es andere? Also ich frage jetzt.
Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß, Ballade haben die nie geschrieben, glaube ich.
Also ganz ehrlich, ich bin ein Kind der 90er Jahre. 1995 habe ich, glaube ich, eine Maxi-CD von einer, ich dachte damals, das ist noch eine Band, von Scooter gehabt. Und das war kurz nach Hyper Hyper. Das hieß Break It Up oder so. Und das war eher so eine Ballade, so eine Techno-Ballade. Können wir ja vielleicht in den Shownotes verlinken. Obwohl, das will man wahrscheinlich gar nicht hören. Aber damals.
Das tun wir nicht.
Genau. Ja, damals, Mitte der 90er. Aber super zwischen Kleiner Satellit vom Blümchen gepasst. Und was habe ich noch gehört da in der Zeit? Die Schlumpfendisco oder sowas.
Die habe ich auch, die CD. Ja. So, lass uns das bitte nicht weiter ausführen. Ansonsten ist, glaube ich, für uns nur wichtig, wie kommen wir überhaupt am Freitag ins Stadion? Die Polizei hat übersehen oder auf den Hinweis des HSV nicht geantwortet, dass es da auch noch ein Konzert in der Trabrennbahn gibt. Von daher stellt uns das momentan als Fanszene, glaube ich, vor die eine oder andere logistische Herausforderung, wobei das für die Polizei, glaube ich, noch eine größere Herausforderung ist. Beachtet also die entsprechenden Mitteilungen, die da sicherlich noch kommen werden. Da wird es eine Lösung geben, aber Stand jetzt können wir die noch nicht mitteilen.
Wer ist denn da, Trabrennbahn?
Crow.
Ja, jetzt ist
Vorband Scooter und Blümchen.
Stell dir das mal vor.
Ja, die wenn Chronicle da wäre ich auch auf der Trabrennbahn natürlich.
Crow.
Oh, warte, Blümchen mal. Macht gerade so eine ganz schlimme Edeka-Werbung, die ist richtig, richtig furchtbar.
Warte mal, Support, nein.
Was, an Mike Hunterheit?
Ja, ich war hier gerade, ich war gerade auf der Internetseite und habe gesehen Crow Scooter und habe gedacht so, oh ja, Gott, Scooter ist viel zusammen.
Aber Scooter ist die Woche drauf, glaube ich, oder nächsten Tag oder so.
Toll, ja, ich höre das ja immer von hier auf dem Balkon. Trabrennbahnkonzerte, die höre ich immer, kann ich immer mithören.
Super. Aber du bist Freitag nicht auf dem Balkon.
Ich bin Freitag nicht auf meinem, ja, wenn alles gut läuft, wenn ich Post vom Post bekomme, die Nina nicht bekommen möchte, dann bekomme ich eine Akkreditierung, ja. Genau, dann bekomme ich eine Akkreditierung und werde auf der Pressetribüne sitzen. Das mache ich auch nicht sonderlich gerne, obwohl doch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe es, im Stadion zu sein und über Fußball zu schreiben. Ich habe nur da vor 2 Jahren, ist schon 2 Jahre her? Nein, vor dieses 4-3, die 4-3-Niederlage, da habe ich nicht so schöne Erinnerungen dran, weil ich das da alles rundherum und so, und da ist man ja dann da auf der Haupttribüne, das fand ich auch nicht so schön. Das war nicht schön.
Ja, ich bin im Gästeblock.
Gucken wir mal. Ja, ich auch.
Genau. Ich wink euch zu, auf jeden Fall, wenn ich da sein werde. Und nicht auf dem Crow-Konzert. Scheiße, da kann ich nicht. Ich gehe zu Crow.
Ja, ist da.
Schade.
Haben wir es.
Ja, aber nee, Moment. Ich muss noch eine kleine Pflicht erfüllen. Denn ich soll noch einmal jemanden grüßen, weil er ein Show gemacht hat. letztes Wochenende aber schon. Vorletztes Wochenende. Einmal nur Grüße an Jonas. Von den fünften Herren.
Ah. Gegen wen haben die gespielt?
Ach Gott.
Entschuldigung. Ich
habe vorhin nochmal nachgeguckt. Absolut keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall irgendwie 7-0 gewonnen. Okay. Und jetzt am Wochenende, glaube ich, auch nochmal gewonnen. Von daher. Liebe Grüße.
Ich glaube, ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich glaube, es spielen inzwischen alle unteren Herren mindestens in der Kreisliga. Also wir haben kein Kreisklassenteam mehr, wenn ich mich nicht ganz doll vertan habe. Also inklusive siebte Herren. Aber das nehme ich als Hausaufgabe mit, das kläre ich nächste Woche auf.
Also 7-0 gewonnen. Wollen wir noch über die U23 sprechen, Mike, was du letzten Freitag hast?
Wenn das,
die Zahl 7 hat bei mir was ausgelöst.
Die Brücke habe ich vorhin nicht hingekriegt, als Schwarz-Gelb von desaströsem Auftritt auf St. Pauli sprach. Ne? Ich meine, die spielen hier 3-3. Die U23 verliert 7-1 bei Jeddelo 2. Also, ich habe gelernt, Jeddelo 1 ist nur 5 Kilometer weiter.
Ja, stimmt. Es gibt
und wir hatten lustige Diskussionen, wie denn die zweite von Jeddelo 2 heißt und so. Und was denn was abgeht, wenn Jeddelo 1 zweite gegen Jeddelo 2 erste spielt und so. Aber egal, das führt zu weit. Auf jeden Fall stand es schon.
Ist denn Jeddelo 1? Also gibt es da einen Fußballclub?
Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall heißt der nicht SSV. Und es ist auch sehr lustig, weil SSV Jeddelo häufig als SSV Jeddelo geführt wird, im Vereinswappen SSV Jeddelo 2 steht, aber sie in den meisten Kommunikationen nur vom SSV Jeddelo sprechen. Also man ist da, und ich warte auch noch auf die Spielgemeinschaft SSV Jeddelo 1-2. Aber und dann erste Herren, zweite Herren, ja, das wird alles sehr lustig. Ihr merkt schon, ich schweife ab, weil es war einfach ganz furchtbar. Und das Spiel stand nach 30 Minuten 5-0 für Jeddelo 2 und jedes Mal kam der Torjingle, der im Refrain irgendwas mit Jeddelo hatte. Das war also ein tolles Lied. Der Autor hat uns auf Lustig angeschrieben, aber muss ich nicht nochmal hin momentan. Bin ich erstmal mit durch fürs Erste.
Also ist das, also Scooter, also so?
Nee, da würde man jetzt Jeddelo 2 schon Unrecht tun, also ist natürlich okay, besser ja, als Scooter, aber ja.
Sehr gut.
Ich werde das könnte ich in die Shownotes packen, wenn ich das auf YouTube finde, den Torjingle von Jeddelo 2.
Bitte, unbedingt. Mach das
Jeddelo
mal.
Jeddelo, oh.
Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Jonas, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Treffer letzte Woche. Ich hoffe, vielleicht ja diese Woche auch nochmal. Hast du noch nicht gehört, Nina?
Keine Ahnung.
Ja, okay. Keine Ahnung.
Aber er hat ein Tor gemacht.
Ich musste auch Grüße ausrichten am Wochenende, aber das erzähle ich vielleicht mal wann anders, von wem Grüße ausrichten musste. Und falls ihr die PK schon gesehen habt, ja, wir sind sehr stolz, dass Niko Kovac uns zur Hochzeit gratuliert hat. War so nicht geplant, aber naja. Genau, schöne Woche wünschen wir euch und ihr werdet ja sehen, was wir veröffentlichen beziehungsweise was wir nicht veröffentlichen, könnt ihr euch auch vorstellen, wie die redaktionsinterne Diskussion hier weitergeht gleich und genau, schöne Woche, schönes Derby, checkt alle Kanäle, was Stichwort Anreise angeht zum Derby, was Infos angeht, Fanladen ist natürlich da die Quelle der Wahl und genau, hoffentlich sprechen wir uns nächste Woche als Stadtmeister wieder. Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.